2021 ist für uns fast so eine magische Zahl wie für alle Millennials und Älteren, die 42 ist. Alle da draußen, die ungefähr so alt sind wie der Patrick und ich, wissen, wovon wir reden. Alle anderen, Google es. So, worum geht's denn heute in Episode 121? Naja, wir haben ja gesagt, die 121 ist für uns so eine magische Zahl, weil wir ja bei der 121, was? Merkst du 121? Jede Menge Wissen mit euch teilen. Und das haben wir nämlich in den letzten 120 Episoden ebenfalls gemacht. Und Patrick, was machen wir jetzt hier in Episode 121? Also du und ich, die Sarah, und du, der Patrick.
Fantastischer, fantastischer Meilenstein. Erstmal an dieser Stelle, Sarah, 121 Mal danke natürlich auch an dich für diese kongeniale Moderationspartnerschaft, die ich immer wieder feiere. Und wir ja auch, darf man ja ruhig verraten, sehr oft auch fachlich improvisieren, aber auch natürlich empathisch, auch fachlich sind wie persönlich. Deswegen feiere ich das sehr. Und an alle Hörerinnen, Zuschauerinnen, vielen, vielen Dank für eure tolle Treue und das Feedback, was uns immer erreicht. Und wir haben so ein paar Episoden gehabt, Sarah, die uns nicht mehr aus dem Kopf gehen.
Ja.
Und wir hatten eine starke Korrelation. Lustigerweise waren das auch zum Teil mit die erfolgreichsten Episoden, die neue Abos gebracht haben, Spitzenaufrufzahlen und Downloadzahlen mit sich gebracht haben. Und die sind so nachhaltig, dass wir hier das ganz gerne nochmal zum Besten geben wollen. Das wird wirklich so ein Potpourri von ganz unterschiedlichen 121 Episoden des Online-Marketings da draußen, strategisch wie operativ. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Wir haben ja so unsere Häppchen rausgepickt und wollen euch die nochmal servieren und zum Besten geben.
Genau. Und ihr hört mit uns zusammen dann immer auch so ein bisschen in die jeweiligen Episoden rein. Und wir haben jede Menge Wissen mitgebracht. Also wir haben all die Episoden vor allem mitgebracht, wo wir sagen, da ist bei uns echt was hängen geblieben. Und deswegen glauben wir, dass auch du davon profitieren wirst. Also hast du die letzten 121 Episoden verpasst, dann bekommst du jetzt wie so einen kleine Rückschau auf echt coole Learnings der letzten 120 Episoden, heute in Episode 121. Und ich möchte gleich mal eine Namensvetterin mit in die Episode dazu nehmen, und zwar Sarah Sunderbrink von Zooplus. Die war schon öfter bei unserem Talk und hat jedes Mal wirklich für jede Menge Unterhaltung gesorgt und natürlich jede Menge großartiges Wissen. Und für alle, die die Episoden mit der Sarah noch nicht gehört haben, so vielleicht zum Hintergrund, sie ist bei Zooplus im Social Media Marketing Team beziehungsweise für Social Media Marketing verantwortlich und lässt uns da immer so ein bisschen teilhaben. Und Patrick, was mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist, wie pragmatisch und großartig Zooplus an die Frage rangeht, was findet unsere Zielgruppe auf Social Media eigentlich großartig? Und da könnt ihr alle was davon lernen. Patrick, wie ging es dir mit der Episode?
Ich feiere es ja wenn wir wirklich diese Inhouse-Schicksale hier herbekommen. Die sind ja wirklich sehr rar gesät auf den Bühnen als halt auch in der Podcast-Szenerie. Und deswegen, ich feiere es immer sehr und ich fand den Impuls super, dass es halt eben gar nicht immer dieser Hochglanz-Content sein muss, der aufwendig geschossen ist, sondern wir haben ja auch viel über sehr nahbare Themen mit ihr gesprochen, mit denen man sich identifizieren kann. Und gerade einfach dieser relatable Content, das ist eben nicht die cleane Katze, der cleane Content ist. Und wie gesagt, nicht abschalten, weil das könnt ihr auf jedes Business da draußen adaptieren letztendlich, mit dem man halt entsprechend dann in der Lage ist zu arbeiten. Und es geht eben nicht um den Hollywood-Glamour-Content, sondern es geht um den nahbaren Content, den Blick hinter die Kulissen oder halt wie bei Sarah ins Wohnzimmer hinein. Und das ist halt, und wie gesagt, ich bin ja so ein bisschen, das Thema Authentizität ist ja sehr inflationär gebraucht worden. Echter Content, mit dem man sich identifizieren kann. Das mag ich halt sehr und das schätze ich immer wieder an den Impulsen von der lieben Namensvetterin von dir.
Und wir hören mal zusammen rein.
Jeder Post bei uns geht raus mit einer Frage, damit wir die Community immer antriggern, mit unserem Content zu interagieren, entweder zu liken, zu kommentieren, zu teilen, was auch immer, damit wir dem Algorithmus signalisieren, Mensch, da passieren aber gerade ganz schön relevante Sachen. Also wann funktioniert Content gut und wann funktioniert Content nicht so gut und was haben wir überhaupt für eine Zielgruppe? Und ich möchte zuerst ganz kurz auf die Zielgruppe eingehen, weil es total spannend. Wir haben die Daten abgeleitet aus wie gesagt, den Facebook-Insights, Instagram-Insights, Pinterest-Insights und YouTube-Insights. Und haben noch so ein bisschen Informationen aus den Performance-Patterns rausgezogen, um zu sehen, okay, was mögen die eigentlich? Um euch ein Beispiel zu geben, die lieben Katzen drinnen, schlafend, auf der Couch. Also gemütlich. Die mögen nicht so gerne große Hunde draußen, mega in Aktion, Berge, Power, Gas.
Und hatte ich zu viel versprochen, du kannst für dein eigenes Social Media Marketing aus der smarten Episode mit Sarah einiges mitbringen. Wir verlinken dir die natürlich in den Shownotes. Und naja, wenn du noch mehr von Sarah hören willst, die war schon öfter da. Kleiner Tipp, schau mal durch. Mega spannende Episoden. Patrick, das war jetzt eines meiner Highlights der letzten 121 ja. Episoden. Was hast du mitgebracht?
Ich bin natürlich geografisch befangen, weil Jakob und ich, um den es jetzt geht, sind beide in Kiel bei Kiel aufgewachsen. Und deswegen feiere ich sehr, dass wir beide Nordlichter und Nördlichter natürlich auch sind. Und Jakob ist ja zigfach zertifiziert, was Paid Social gerade mit Meta und TikTok zum Beispiel angeht, hat da jede Menge Erfahrungswerte und Schicksale mitgebracht. Was ich ja so liebe, ist nochmal so einzelne Abteilungen zu durchleuchten. Und meiner Meinung nach gibt es so zwei Abteilungen Unternehmen da draußen, die nochmal so ein Level abgebrauchen könnten im digitalen oder auch sogar im KI-getriebenen Zeitalter. Und zwar ist das einmal PR und HR. Und dort ist man ja noch sehr getrieben. Wir haben hier unsere Jobportale, das ist die Ausschreibung, rein damit, irgendjemand wird sich halt schon melden. Dabei hat Jakob halt einen fantastischen Gedanken bei uns gepflanzt, Inception lässt grüßen, nämlich letztendlich sind sehr viele Menschen indirekt auf Jobsuche. Und umso spannender ist es halt, dort einen Impuls zu setzen. Wie kann man Impulse setzen? Durch Push-Marketing. Was ist Social Media? Push-Marketing. Und das fand ich einen fantastischen Impuls, Social Recruiting zu denken.
Mega. Ging mir ganz genauso mit der Episode. Ich kann mich noch so gut erinnern an, ich weiß nicht, ob er das Beispiel genannt hat tatsächlich oder ob es in meinem Kopf entstanden ist, so diese Situation, ich weiß, er sagt auch gleich in dem, wir lassen euch gleich reinhören, die Episode, er sagt auch, wie viele Menschen tatsächlich so prozentual aktiv auf Jobsuche sind und wie viele eben nicht aktiv auf der Suche sind und die sind die, die wir mit Social Recruiting ansprechen wollen und dieses Bild, das ich im Kopf habe, war so, stell dir mal vor, ein Mensch, der eine Position oder einen Job macht, von den du dringend brauchst bei dir im Team. Und der geht aus der Arbeit raus und hat dann einen echt schlechten Tag, ist richtig genervt und hat eigentlich nicht vor, auf Jobsuche zu gehen. Der ist einfach nur genervt und der sitzt im Bus und scrollt durch Social Media und sieht deine Anzeige. Und dann kommt der Gedanke so, vielleicht sollte ich da mich mal bewerben? Und dann steht da nur 2 Minuten Bewerbung abschicken und klick, hast du den potenziellen Mitarbeitenden, der bei dir anfangen könnte, abgegriffen. Ja. Hast du aktive Jobanzeigen geschaltet und sonst kein Social Recruiting? Naja, bis der am Wochenende in die hypothetische Tageszeitung schauen würde oder sich am Wochenende mal Zeit nehmen würde, durch die Jobportale zu suchen, bis dahin ist der ganze Ärger schon wieder verflogen und der will gar nicht mehr wechseln und es ist viel spannender, nach draußen zu gehen und irgendwie seinem Hobby nachzugehen, als am Computer zu sitzen und Jobportale zu durchsuchen. Und der würde dir flöten gehen. Und jetzt hören wir mal in die Episode mit dem Jakob rein, wo er uns noch so ein bisschen was über das Thema Social Recruiting erzählt.
Genau. Social Recruiting ist ein Part, der in das gesamte Recruiting mit einfließen sollte. Alleine nicht die heilige Lösung, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr starkes Instrument, weil du aktiv die Zügel einfach in der Hand halten kannst. Im Gegensatz halt zu Plattformen, Zeitungsanzeigen etc., wo du einmalig was einbuchst, das heißt deine 1.000, 2.000, ne, manchmal auch 25.000 Euro, um dort deine Stellenanzeige zu haben und dann musst du beten, dass sich jemand bewirbt. Mhm. Hast nur eine Version davon, ne? Weitere Versionen, Varianten würden dich nochmal natürlich dieselbe Summe kosten oder du kriegst ein bisschen Mengenrabatt. Und der Vorteil einfach beim Social Recruiting ist, dass du A, nicht die Leute ansprichst, die aktiv suchen und auf die Plattform gehen und sagen, hey, ich suche jetzt nach einem neuen Job, sondern das sind etwa halt auch nur alle 10% oder etwa 10% aller Beschäftigten. Und der Großteil der Menschen sucht halt eher passiv nach einem Job. Mhm. Und wenn ihm eine Gelegenheit geboten wird, dann würden sie die eventuell ergreifen. Und das ist ja die Chance auf Social Media, weil wir gehen zu den Menschen dort, wo sie eh schon sind und platzieren uns dort. Und das müssen wir halt richtig machen. Und das ist die riesige Kunst. Und das ist die Kunst des Social Recruitings dann auch, dort einfach gute Kampagnen zu machen, sich als attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren und dann die potenziellen neuen Kollegen anzulocken. Genau, ne? Da geht es erstmal darum, nur den Kontakt von den Menschen zu haben.
Ja, genau.
Du brauchst nicht den Lebenslauf, du musst nicht wissen, hey, die Tante ist Großbäckerin und alles, was gefragt wird. Ne? Kein Motivationsanschreiben, sondern mach maximal 2-3 kurze Fragen rein,
ja,
neben den Kontaktadressen. Vielleicht fragen, ne, irgendwie, was sind deine bisherigen Erfahrungen? Und was sich bei uns sehr positiv ausgewirkt hat, ist, wenn wir ein Freitextfeld machen, wann und wie erreichen wir dich am besten?
Norddeutsch, klar, wie immer. Ich liebe das halt einfach und halt auch dieses pragmatische Denken und einfach mal sich in eine andere Abteilung hinein zu versetzen und dort das Thema des Push-Marketings anders und neu zu denken. Von daher ganz, ganz lieben Dank nochmal für diesen fantastischen Impuls an Jakob. Grüße gehen raus. Was hast du noch mitgebracht, Sarah?
Ich habe uns ein Thema mitgebracht, das passt da ziemlich gut dazu. Und zwar hat uns der liebe Andreas Pihan mal in einer der letzten Episoden etwas über das Thema Corporate Influencing und KI erzählt. Eigentlich ging es so vornehmlich um das Thema KI und was sie da für einen coolen Case gebaut hatten. Was bei mir vor allem hängen geblieben ist, ist so ein bisschen die Funktionsweise von Corporate Influencing, wenn wir jetzt zum Beispiel über LinkedIn sprechen. Der Andreas hat uns da ganz, ganz cool erklärt, wie sie da vorgegangen sind. Und zwar haben sie einfach aus den unterschiedlichen Abteilungen Mitarbeitende gesucht, die da echt Bock hatten. Die haben sie dann so ein bisschen begleitet. Das hört ihr jetzt gleich in dem Schnipselchen, wie sie das gemacht haben. Und das Spannende dahinter ist, wenn wir uns jetzt anschauen, wie funktioniert LinkedIn? Wir sehen ja nicht nur, was die Kontakte teilen, die wir so haben, sondern auch, was Kontakte kommentieren, die wir so haben. Das heißt, der Content, jetzt aus Unternehmensperspektive, der Content wird nicht nur an die Menschen ausgespielt, die mir ohnehin schon folgen, sondern auch an die Freunde der Menschen, von denen, die mir folgen, beziehungsweise mit denen ich vernetzt bin, wenn die denn aktiv werden auf meinem Content. Und da ist natürlich das super Smarte, was der Andreas gesagt hat, wenn du jetzt zum Beispiel ITler suchst, und du hast im Unternehmen einen ITler oder eine ITlerin, die ultra Bock hat, auf LinkedIn aktiv zu werden, dann ist die vermutlich, oder aktiv zu sein, dann ist die vermutlich ebenfalls mit ITlern, kleiner Hinweis, deine Zielgruppe für deine HR-Abteilung, vernetzt. Sie. Und die sehen dann, wenn der coole Sachen oder die coole Sachen aus dem Daily Business postet. Das war für mich so, Patrick, wie ging's dir?
Ja, generell halt Reichweiten-Hijacking, ne? Nicht nur produzieren, sondern auch interagieren. Das schafft ja auch tatsächlich Wachstum, auch bei der eigenen Followerschaft, beim eigenen Netzwerk. Von daher, wir hören einfach mal und sehen direkt rein und freuen uns auf den Impuls, den uns Andreas gegeben hat.
Und wir haben natürlich auch die entsprechenden Stories, die wir gebraucht haben für das Posting. Also wir haben organisch gepostet, auch so ein Stück weit über ChatGPT organisiert und haben die natürlich aber eher als Absprungbasis genommen, um zu gucken, wie können wir das als Idee verwenden und dann sozusagen verfeinern. Und daraus sind dann eigentlich nur 4 konkrete Postings entstanden, die wir sozusagen veröffentlicht haben, über persönliche Accounts, ne? Also aus dem Team heraus.
Ja.
So haben wir das eigentlich angezettelt. Es war relativ einfach, Zeitaufwand 2-3 Stunden.
Auch hier natürlich haben wir die komplette Episode in den Shownotes verlinkt. Wenn du sagst, oh, das war jetzt schon echt interessant, was ich da gehört habe, da will ich genau wissen, wie es funktioniert. Das erzählt der Andreas in der Episode. Wir verlinken natürlich, brav wie wir sind, für euch in den Shownotes. Aber wir sind noch nicht durch mit der Rückschau auf 120 grandiose Episoden.
Und so gehen auch manche Aussagen bei uns tatsächlich viral und die ich auch gerne mit dem Verweis auf unsere Gäste weitertrage. Und hier gehen Grüße raus an den fantastischen Oliver Busch, der uns abgeholt hat in der Episode, wo es darum ging, wie kann ich eigentlich dann tatsächlich ein Unternehmen begleiten, innovieren. Er hat so von seinen eigenen Begegnungen und Schicksalen gesprochen und ein ganz klares Muster, was er erkannt hat, und das steckt ja auch so ein bisschen in dieser Persiflage von dem Wort Team, toll, ein anderer macht's. Und genau da in diese Kerbe hat er geschossen bezüglich der gern neu geschaffenen Position eines Chief Digital Officers MVD oder Chief Innovation Officers MVD. Denn ab da denkt das gesamte Unternehmen, also pauschal auch auf Basis seiner Erfahrung gedacht, ach super, dann haben wir jetzt ja das Kollegen am Start, die sich darum kümmert, ich muss mich daran nicht kümmern, und schon haben wir wieder ein zentriertes Wissen, anstatt es dezentral abteilungsübergreifend zu leben und zu atmen und wirklich, sage ich auch mal ganz gerne, sei es halt bezahlte, organische Reichweitenstrategien, Content-Marketing, braucht abteilungsübergreifend so eine Art Treiber in den Hinterköpfen aller im Team. um das immer wieder mitzudenken und zu berücksichtigen. Genauso auch KI darf nicht den einzigen Personen beschäftigen, sondern muss abteilungsübergreifend gedacht werden. Und toll, ein anderer macht's, ist halt eben genau dieser falsche Gedanke, sondern es braucht eine unternehmens- und abteilungsübergreifende Strategie dafür. Danke, Oliver, für diesen tollen Impuls. Bevor wir reinschauen, reinhören, Sarah, wie hast du das für dich empfunden?
Ich fand das so, es wirkt, wenn ein Unternehmen einen Chief Innovation Officer hat, wirkt es so ultra fortschrittlich. So, ja, da ist sich jemand bewusst, da muss was passieren. Aber eigentlich ist es ja ein Schritt zurück. Wir kämpfen seit Jahren im Marketing gebetsmühlenartig gegen Silos. Mhm. Und jetzt würde ich den Fortschritt, die Innovation in ein Silo packen, was finde ich absolut, ja, grotesk schon fast absolut ist, zu sagen, hey Leute, wir haben jetzt einen, der ist dafür zuständig zu gucken, was gibt's denn so für Innovations, welche Innovationen, Trends, Themen müssen wir unbedingt im Unternehmen installieren? Ja, und was ist mit den anderen? Die sagen, ich bin ja nicht der Chief Innovation Officer. Oder was ist da los? Also da ist natürlich der Ansatz schon so ein ganz anderer, zu sagen, das komplette Team ist dafür verantwortlich, im eigenen Umfeld die Augen offen zu halten. Und ich glaube, er hat von dem Radar gesprochen und wir hören jetzt einfach mal rein.
Ich glaube, unter diesem Innovationsdruck und Selbstzweifel, die meisten spüren, wenn sie mit dem Thema Marketing, Innovation und Adaption konfrontiert werden, ist es wichtig, den Blick zu wechseln auf skalierbaren Impact und Weitblick. Das sind die beiden Dinge, wo es bei Marketing, Innovation für mich am Ende geht. Es geht nicht darum, und das ist, glaube ich, die größte Misconception, dass man selber den Stein des Weisen jeden Tag finden muss, sondern ich muss den Radar aufhaben für, was da draußen hat Bedeutung. Wenn ich mir ein 360-Grad-Radar vorstelle, selbst wenn ich den richtig angeschaltet habe und alles mitkriege, was da draußen an Innovationspotenzial ist, aus dem ich was tun könnte, ich muss es nicht selber erfunden, aber aus dem ich was tun könnte, ist nur ein kleiner Bruchteil davon für mich relevant. Und nur ein noch kleinerer Teil davon hat langfristig mit Weitblick eine Chance. Und da die Dinge rauszufinden, was ist Hype, was ist Trend, wo würde es sich lohnen, sich full hearted reinzuschmeißen, sorry fürs Englisch, das ist der eigentliche Kern. Ich glaube, es ist nichts gefährlicher, als einen Chief Innovation Officer oder Chief Digital Officer
einzustellen. Spannend.
Diese Position darf es nicht geben in einem Unternehmen, weil dann lehnen sich automatisch alle anderen mit ihren Chief-Titeln zurück, weil er ist hier die eine Person, die eiligen Wollmilchsau für alles.
Ach, ja, perfekt. Olli, ganz lieben Dank für diesen tollen Impuls, der sich wirklich bei mir festgeankert hat. Und wie gesagt, bevor man sich von der glorifizierten Chief X Officer MWD Position, ja, Sarah, das hast du schon gesagt, ne, blenden lässt, schaut eher, dass ihr wirklich rausfindet, hat das Unternehmen Raum und Zeit, um abteilungsübergreifende Innovationen zu leben und auszuprobieren, zu prototypen, gerade im KI-getriebenen Zeitalter, kann ich das nur empfehlen. Time to innovate ist da der Hashtag von mir. Ja. Und ja, von daher, ich bin sehr gespannt. Haben wir jetzt einen Themenswitch? Ich glaube, jetzt wird es sehr operativ, Sarah. Ja. Was hast du mitgebracht?
Jetzt geht's tief rein in die Praxis, aber wir bleiben dem Thema Innovation treu. Wir wollen ja auch hier im Talk immer so mit dem Ohr an der Straße sein und wissen, was kommt denn da so auf uns zu? Und das war tatsächlich in den letzten Monaten eine der am meistgehörtesten Episoden mit dem Marc und der lieben Ann-Kathrin zum Thema Paid Ads 2024, was kommt da so auf uns zu? Der Marc als Stellvertreter für die Google Ads, die Ann-Kathrin Social Ads und die zwei Masterminds haben sich mit uns zusammen so ein bisschen ausgetauscht und reingehört, worauf müssen wir uns denn einstellen, wenn wir jetzt ab sofort und in den nächsten Monaten mit Paid Ads erfolgreich sein wollen? Und die waren ganz schön smart und schlau, die beiden, oder Patrick?
Absolut.
Das wäre jetzt auch schwierig, und Nein zu sagen.
Ja, total, weil es auch eine Highlight-Episode von den Hörerinnen, aber auch von uns ist. Ja. Und solche Impulse sind natürlich extrem wichtig, denn alle beobachten gerade, wie sich die Ad-Manager entwickeln. Sie sehen alle auch relativ gleich aus mittlerweile. Man wählt sein Ziel aus, hat eingeschränkte Platzierungsmöglichkeiten, die aber auch dem Ziel natürlich dienlich sind. Und aufgrund der Datenlage haben wir kaum Möglichkeiten der Feinjustierung, sondern müssen halt schlaue Creatives zum Beispiel bauen. Und selbst die verjähren nicht, sondern vertagen sehr schnell, wie so ein Brennstab, der dann halt keine Energie mehr hat. Und das ist halt ein wichtiger Impuls. Also was muss ich dann halt wirklich, wo ist mein Fokus? Ist es dann das Operative, laut Ann-Kathrin weniger, sondern eher das Strategische? Das muss begleitet werden. Von daher bin ich da sehr gespannt. Ich würde vorschlagen, wir hören jetzt uns erstmal die Aussage von Ann-Kathrin an.
Das heißt, die Plattform übernimmt immer stärker die ganze operative Seite, während man aber natürlich strategisch immer noch die Konzepte erarbeiten muss, immer noch sich überlegen muss, ja, welche Produkte, ne, mit welchen Angles kann ich dann das Produkt verkaufen und so weiter. Das heißt, aus meiner Sicht ist es eher ein Shift der Skills, wie jetzt ein, wir werden komplett ersetzt. Ich finde es einfach spannend, wie wir gerade gehört haben, obwohl es ja eigentlich ganz unterschiedliche Herangehensweisen sind, wenn wir jetzt sagen, wir machen Google Ads mit aktiver Suche, Display und so weiter und wir machen Social, wo ich in einem ganz anderen Umfeld unterwegs bin, wie doch der Trend der bezahlten Reichweite schon so eine ganz, ganz klare Richtung einschlägt. So, Mensch, wir machen das schon. Ja, spannend, wie ich finde, oder Patrick?
Ja, total. Und natürlich, die 0,5% der Menschheit, die Google Ads und Meta Ads Manager gut bedienen konnten, sind natürlich, fühlen sich stark gedrosselt in ihren Möglichkeiten. Aber die anderen 99,5%, die es eher, sagen wir mal ehrlich, mehr schlecht als recht gemacht haben und Geld verbrannt haben, das ist natürlich eine ideale Hilfe zur Selbsthilfe, das Ruder zu übernehmen der jeweiligen Werbegiganten da draußen. Und trotzdem, im Fokus steht das eigene System und die eigene Architektur und somit auch die eigenen Landingpages. Und da müssen wir für uns einfach immer bedenken, die Landingpage oder unsere Kampagnen sind nur so gut wie die Landingpage. Mhm. Und so sehen wir dann auch gleich im Zitat von dem lieben Marc Stürzenberger, wie wichtig es ist, das eigene System auf Hochglanz zu polieren, denn auch die Keywords werden im Google Ads Manager immer unwichtiger, laut seiner Aussage, denn die meisten und notwendigsten Informationen können aus der Landingpage herausgezogen werden, semantischer Natur, und das muss erstmal aufgeladen werden. Wir hören mal rein.
Und die große Frage ist, wie lange braucht Google eigentlich überhaupt noch Keywords? Sie können ja mit PMax schon ohne Keywords auch Anzeigen schalten. Da wird dann vielleicht wieder der Connect zwischen Google Ads und SEO wichtig, also SEA und SEO, dass die SEOler gute Landingpages bauen mit dem entsprechenden Content, dass Google den halt erkennen kann von beiden Seiten, aus Suchmaschinenoptimierungssicht, aber auch aus SEA-Sicht, um da dann gute Anzeigen schalten zu können. Und der Part wird, glaube ich, aus meiner Sicht auch immer wichtiger, dass die Abteilungen, wenn sie nicht zusammengehören, sich immens austauschen und ja, nutzerzentrierte Landingpages bauen ganz einfach.
Und das ist natürlich Wasser auf meinen Mühlen, denn das eigene System ist ja bei mir stark im Fokus, mehr Liebe für die eigene Webseite, für die Landingpages. Und das ist halt genau die richtige Priorisierung bei all den Fremdsystemen da draußen, dass das auf jeden Fall funktioniert und maximal nutzerinnenfreundlich und conversionfreundlich.
Du sagst gerade ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, das Thema nutzerinnenfreundlich. Das ist so ein bisschen das, was ich immer propagiere. Ich sage, Leute, ihr müsst doch wissen, mit was für Mindset landet der denn bei dir? Also, wo kommt der her? Von welcher Anzeige kommt der? Und was soll der bei dir tun? Und du musst dir doch klar sein, was will denn der hören? Welche Argumente würden den die denn überzeugen? Und das muss auf deine Landingpage. Und da kann die KI noch so smart sein. Davon abgesehen, wenn wir jetzt im Fall von Google Ads sind und die KI zieht sich die Inhalte von deiner Landingpage und deine Landingpage ist schlecht, ne? Merkst du? Werden deine KI-Anzeigen auch nicht so toll sein, ist es immer noch wichtig, das nicht aus der Hand zu geben. Man kann ja KI nutzen und das mache ich auch gerne. Ich finde das schon, manchmal sind da echt smarte Sachen dabei, zu sagen, das sind meine USPs, was wären denn so die
Benefits? Manchmal, Sarah.
Manchmal, ganz ab und zu nutze ich ein bisschen KI. Aber ich finde schon so, dass wenn ich zur KI sage, du, das sind meine USPs, was sind so die Benefits für meine Zielgruppe, da kommt schon mal smartes Zeug bei raus, also wirklich. Und das kann man ja gerne verwenden, aber das alles nur so in die KI und sagen, okay, ab sofort muss ich meine Zielgruppe nicht mehr kennen. Mal schauen, wenn wir in Episode 221 sprechen, wie es dann ausschaut, aber jetzt ist es noch deine Aufgabe, nicht die von der KI.
Eigentlich sollten wir dann nicht von Content, sondern von Kontext-Marketing sprechen, weil darum geht's ja letztendlich immer, ne? Maximalen Kontext zu schaffen innerhalb der Kundenreise, maximalen Kontext in der Arbeit mit der KI, damit das Ziel und auch natürlich das Ergebnis völlig klar ist unter Beantrachtung aller Variablen, die da draußen sind. Und apropos Variablen, es wird ja nicht weniger. Und tatsächlich, ne? Was ist denn das nächste Jubiläum? Der 1000.
200. Ist doch nochmal sowas, oder? Dann machen wir nochmal irgendwas. Falls ihr die 100. nicht gehört habt, dann haben wir irgendwie so witzige, so, warte, ich hol mal schnell, ich hab's noch hier stehen, Moment.
Die Buzzer?
Ja, Moment. Wo ist er denn? Mein Lieblingsbuzzer hier. Das waren die Buzzer aus der Hundertsten.
Fantastisch. Ja, und was bis dahin alles passieren wird, würde ich gerne die Zeit auch nochmal nutzen. Keine Sorge, ich bedanke mich nicht mehr, sondern ich würde ganz gerne mal so ein bisschen mit dir, Sarah, ins Outro gehen, nämlich was für Themen sind denn noch relevant? Ne? Bedeutet, wie können wir dort nochmal, weil was mich zum Beispiel sehr beschäftigt und auch mich reizt, ist das Thema Messenger-Marketing. Also weil im Bereich Customer Relation Management, Newsletter-Marketing, für mich ist es jetzt sehr spannend zu betrachten, was darf man eigentlich in Sachen WhatsApp und generell Messenger-Marketing betreiben? Da würde ich mir sehr, sehr gerne die eine oder andere Episode mit fantastischen Expertinnen wünschen zum Beispiel. Was ploppt bei dir so auf als weiteres Wunschthema?
Also bei mir geht immer so ein bisschen auseinander. Das, was ich mega spannend finde oder was ich, glaube ich, für hilfreich halte und das, was so die bestgeklicktesten Episoden sind. Ich finde, diese strategischen Episoden, das sind die bei mir besonders hängen bleiben. Wir haben es bei der Sarah gesehen. So, wie gehe ich denn strategisch ran an die Geschichte mit, was will meine Zielgruppe eigentlich? Wir haben es beim Andreas gesehen. Das sind so die Episoden, die für mich den größten Mehrwert bieten. Die beliebtesten Episoden sind natürlich so diese Quick Wins. Also so hier, wie mache ich mal schnell KI, wie mache ich mal schnell hier ein bisschen was schneller, besser. Und das fände ich schön, wenn wir da so einen guten Mix beibehalten, dass wir immer mal wieder auch so ganz strategisch und ganz grundsätzlich über die Themen sprechen und eben nicht nur so mal hier, mal hopp, mal schnell. Aber ich gebe dir absolut recht. Messenger Marketing fehlt noch. Da haben wir gleich mal eine To-Do-Liste bei uns, worüber wir sprechen sollten. Und ich denke, das Thema KI wird uns zwangsläufig auch in den nächsten mindestens 100 Episoden nicht in Ruhe lassen.
Ja, das wird uns auf jeden Fall immer weiter begleiten. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, hört auch alle Episoden nach, weil man bekommt da, Sarah, was du auch gerade sagst, echt super, ich nenne es immer Joe-Fix-Argumente mit. Wie kann ich im Unternehmen argumentieren für bestimmte neue Ressourcen, neue Disziplinen, die ich bedienen sollte? Oder auch vielleicht mal die eine oder andere Ressource, die ich schon sehr lange bediene, aber gar nicht für mich wertschöpfend ist, in Frage zu stellen. Also das ist auch so ein Thema, dass ich ganz gerne auch nochmal so ein, zwei Leute hier als Gast hätte, die in der Lage sind, diese Joe-Fix-Argumente zu liefern, auch lernen loszulassen. Weil ich merke ganz oft, ne, das haben wir immer schon so gemacht, aber der Wettbewerb macht das doch auch und die Großen machen das so. Deswegen muss das ja richtig sein. Und dass da halt oft man sich unnötig ablenken lässt durch Ressourcen oder durch Ideale, die man meint, dass sie erfolgreich wären, durch große Marken, die es halt vormachen, aber für den eigenen Case maximal irrelevant sind. Ja. Und das ist halt oft immer eher dann so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und da ganz dringend loszulassen, ist oft eine schwierige Disziplin, merke ich immer wieder.
Und was ich mir auch noch wünsche, ist, dass wir noch mehr Episoden haben, in denen klar wird, was gehört denn zu vernünftigem Marketing dazu? In der Hoffnung, dass Menschen das hören, die auch für sowas wie die Personaldecke verantwortlich sind. Also wie viel Manpower haben wir denn? Denn ich sehe es in den Seminaren häufig, dass den Menschen schon klar ist, was sie alles tun müssten, um es gut zu machen. Und dann kommen aber zu den Dingen, die man müsste, um es gut zu machen, noch 80 Dinge, die man sofort jetzt machen muss, weil es gerade brennt. Und dann bleibt für die Dinge, die man ordentlich machen müsste, keine Zeit mehr. Und da würde ich mir noch mehr Menschen wünschen, auch in den nächsten Episoden, die uns noch mal so ein bisschen teilhaben lassen. Was gehört denn eigentlich dazu? Wie viel Arbeit steckt denn drin? Und welche Schritte sind denn nötig für vernünftiges Marketing? Und das bevor jetzt ich die letzten Worte dir überlasse, lieber Patrick.
Ich wollte mich gerade sagen, sagt ja Jasmin Hennessy.
Nein, okay, pass auf, dann machen wir das so. Vielen Dank, lieber Patrick, für 121 großartige Momente mit dir, mit jeder Menge smarten Input, mit coolen Impulsen und so dem ein oder anderen Lacher, den ihr leider nicht zu hören bekommt. Ich sag vielen Dank und wünsche euch viel Spaß beim Nachhören von 120 großartigen, genialen Episoden des 121 Stunden Talks.
Sagt Sarah Jasmin Hennessen beim 121 Stunden Talk.